Ob Krimispannung bei den dunklen Spuren, kuriose Verschwörungsmythen bei den Fakebusters oder eure tägliche Information von Kurier to Hear. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Und jetzt der Alles außer Corona-Podcast mit Klaus Eckel, Michael Nirvarani und Omar Sasam. Präsentiert vom Kurier.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Podcast Alles außer Corona. Es begrüßen Sie ganz herzlich Omar Sasam.
Schönen guten Morgen aus Wien.
Klaus Eckel.
Schönen Abend aus Niederösterreich.
Und Michael Nirvarani, ich wünsche einen wunderschönen Nachmittag aus Wien auch. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich nur zuhören und nicht zusehen, Omar Sasam sieht lächerlich läppisch aus, weil er sich irgendein Tuch aufgesetzt hat, irgendein Baby-Handtuch aufgesetzt hat.
Wir haben Wellness-Tag im Homeoffice heute, deswegen.
Okay. Also das hat aber sonst keine religiöse Bedeutung oder so. Es ist nicht der Tag der Beschneidung oder so irgendwas.
Nein, aber es wäre eigentlich ein schönes Outfit für eine Religionsgemeinschaft. Vielleicht an dieser Stelle der Aufruf, sollten Sie mit mir eine Religionsgemeinschaft gründen wollen und einen guten Namen dafür finden. So freue ich mich über Zuschriften und wer weiß, dann könnten wir ja noch viel schneller veranstalten als sonst.
Also man muss sagen, farblich bist du auf alle Fälle ein Radikaler, weil rosa am Kopf ist natürlich ein Zeichen.
Rosa, und da ist irgendwas drauf, oder? Ist das nicht ein Bär?
Der Bärli.
Ein wunderschönes Bärli, ja.
Und ich denke, es schaut auch ein bisschen arabisch aus. Wenn ich ehrlich bin, ist es ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln.
Du schaust aus wie ein rosa Beduine.
Ein rosa Beduine.
Ja, also der erste homosexuelle Beduine.
Bist du dir sicher?
400 vor Christus, was?
Bist du sicher?
Der 400 vor Christus gesagt hat, ich scheiß drauf, ich gehe mit den Griechen mit. Ja?
Ich stelle mir gerade vor, wie der Oma in der Wüste alleine mit einem Kamel die Regenbogenparade abhält.
Soll ich euch etwas sagen? Ich war vor gut 12 Jahren das erste Mal für längere Zeit in einem arabischen Land, in Jordanien. Bin ja in Wien geboren. Aber es war so faszinierend. Ich habe mich dort, obwohl ich mit arabischen Ländern ganz wenig zu tun hatte, außer dass meine Eltern ein bisschen arabisch gesprochen haben mit mir, ich habe mich dort mit der Temperatur wahnsinnig gut, bin total gut zurechtgekommen. Ich habe überhaupt nicht geschwitzt. Kein Scherz, viel weniger als hier. Und keine Ahnung, ob da nicht doch eine genetische Neigung dazu übrig war oder ist, dass ich...
Vielleicht warst du im Winter dort und es hatte nur 15 Grad.
Genau, es war bei uns Winter. Nein, es war wirklich heiß. Aber es war sehr, sehr spannend und ein total schönes Erlebnis. Ein schönes Erlebnis, mal ein arabisches Land kennenzulernen. Vielleicht deswegen jetzt heute ein bisschen die Neigung dazu, auf der Suche nach den Wurzeln. Ich war auch einmal in Zagreb, um die anderen Wurzeln zu suchen, weil ich ja auch Verwandte in Zagreb hatte, Wurzeln in Zagreb, und bin nur drauf gekommen, die Stadt ist eigentlich total schier.
Um Gottes Willen, sag sowas nicht, bitte, dass wir kriegen einen Shitstorm.
Nein, also Zagreb ist eine ganz normale Stadt. Ich habe es mir total blumig vorgestellt.
Und zwar, wenn du über Zagreb sagst, dass es schier ist, kriegst du den Shitstorm mitten ins Gesicht. Mit der Faust.
Aber ich weiß jetzt nicht, wie global unsere Hörerschaft und Seherschaft ist, aber ich glaube, aus Zagreb haben wir ganz eine überschaubare Einschaltquote.
Oh, das glaube ich nicht.
Glaubst du das?
Das glaube ich nicht. Ja. Allein meine ganze Familie, also das ist nicht wenig.
Ja.
Okay. Angeblich ein paar Chinesen schauen uns zu über illegale Browser. Offiziell darf uns China nicht empfangen, weil wir schon zweimal China-feindliche Sachen im Podcast gesagt haben. Wurden wir in China, zumindest stehen wir auf der Verbotsliste.
Dort gibt es im Podcast alles aber außer Oma, Rani und Sasam.
Der Nier hat mich jetzt schon wieder mal auf was gebracht, ob er nicht gerade die Farbe rosa diskriminiert hat. Weil ist es heutzutage politisch überhaupt noch korrekt, die Farbe rosa bei einem Mann mit Homosexualität gleichzusetzen? Diskriminiert man nicht damit die Farbe rosa? Und werden wir nicht deswegen jetzt schon bei diesem Podcast einen Shitstorm erleben, weil der Nier gesagt hat, ja, rosa Tuch am Kopf, er muss natürlich homosexuell sein. Das ist irgendwie, darf man das überhaupt noch? Ich denke über das viel mehr nach heutzutage.
Ja,
Mir wurde jetzt vor kurzem auf Facebook vorgeschlagen, ein Kinderbuch, das verkauft sich in Deutschland ganz toll, alte Märchen aus alte historische Märchen, der Gebrüder Grimm und so weiter, aber politisch neu erzählt. Ich habe zuerst geglaubt, das ist ein Satireprojekt. Ja, also das ist dann, aber es sind dann wirklich bei den sieben Zwergen, ist dann ein Schwarzer und ein Asiate dabei und so weiter. Das ist alles... Ja. Auch die Tiere bei den Bremer Stadtmusikanten, es sind verschiedene und nicht der Esel und so weiter. Der Esel ist nicht gleich der Dumme und so weiter. Und also ich habe zuerst geglaubt, das ist ein riesengroßes Satireprojekt. Und dann habe ich mir das weiter durchgelesen. Es ist völlig ernst gemeint und ist ausverkauft. Dieses Buch, ich wollte es ja bestellen und einfach auf der Bühne vorlesen. Das ist eine großartige Zugabe. Aber wahrscheinlich wurde es von Kabarettisten jetzt schon aufgekauft, weil alle haben sie gesagt. Aber der Verlag meint es ernst. Und es wird auch ernst besprochen und ja, also
ich... Ja, Hänsel und Gretel werden auch nicht von den Eltern in den Wald geschickt, sondern nehmen sich ein bisschen Auszeit von ihren Eltern selbst.
Ein Sabbatical.
Das Lebkuchenhaus ist natürlich nicht voll Zucker, sondern der Lebkuchen ist mit diesem künstlichen Zucker gemacht. Und die Hexe isst nicht den Hänsel, sondern die ist ja vegan und transsexuell natürlich.
Und ihr Ofen ist im Burnout.
Ja, ihr Ofen ist im Burnout, weil sie davor als Prostituierte gearbeitet hat, ja.
Aber ich meine, Schatz, jetzt ist die Kiste schon offen. Findet ihr nicht, dass sich in den letzten, im letzten Jahr eine Sache gigantisch geändert hat? Vor etwas mehr als einem Jahr gab es ja noch unser typisches Schubladen-Rassendenken, sehr, sehr stark. Jetzt haben wir eh schon diesen Podcast damit eröffnet. Diese große Frage, die immer im Raum stand, woher kommst du eigentlich? Ich habe das wahnsinnig oft, wurde ich das gefragt. Und ich habe jetzt den Eindruck, und das nehme ich jetzt wirklich als positive Entwicklung, das ist in der jetzigen Zeit total in den Hintergrund gerückt. Also der Migrationshintergrund ist erstmalig wirklich mehr im Hintergrund. Jetzt ist es viel wichtiger. Was ist deine Gesinnung? Denkst du eh so wie ich? Es ist jetzt ausgetauscht worden durch so einen Gesinnungsrassismus.
Es ist ein Impfhintergrund jetzt.
Es ist ein Impfhintergrund und ein Gesinnungshintergrund.
Ja. Man fragt Leute, die nicht, woher kommen sie, sondern sind sie schon geimpft?
Genau.
Bist ja, darf ich dich kurz was fragen, Oma?
Ja.
Woher kommst du eigentlich wirklich?
Ja, ich komme eigentlich wirklich aus, jetzt wirklich so richtig herkunftsmäßig.
Ja.
Meinst du das jetzt ernst?
Ja.
Ich bin 3/4 Iraker und 1/4 kroatisch, tschechisch und ich glaube auch russisch und bulgarisch. Das ist dieses Viertel ist mein Balkanviertel.
Balkanviertel.
In dem du auch wohnst.
In dem ich auch wohne. Das bin ich. Ich definiere es. Nein, aber entschuldige, ganz kurz zum Rassismus. Ich finde, es hat sich doch so die Schublade, in die man jetzt gesteckt wird, ist nicht mehr primär die Woher kommst du Schublade, sondern die bist du geimpft? Warum bist du nicht geimpft? Oder die Wie denkst du Schublade? Und das ist eigentlich was Schönes. Dass man jetzt nicht mehr nur für seine Wurzeln, die man nicht verändern kann, gemocht oder nicht gemocht wird, sondern für deine Einstellung, die du ja verändern kannst. Du wirst erstmalig für etwas gemocht oder nicht gemocht, was du sogar ändern kannst.
Aber das war ja immer so. Es war, also entschuldige, man umgibt sich ja, ich habe ja immer gesagt, es gibt analoge Filterblasen. Die meisten Menschen umgeben sich mit Menschen, die ähnlich denken. Weil wenn ich immer dauernd mich mit Menschen umgebe, die das Gegenteil von meiner Meinung denken, ist es vielleicht inspirierend, aber auch wahnsinnig anstrengend. Da muss ich nur diskutieren. Also mich stört es nicht, dass ich mit Menschen bei 10, 20, sagen wir 30% der Themen unterschiedlicher Meinung bin. Bin ich aber bei 90%, dann treffe ich mich mit dem nicht, weil dann wird das einfach kein gemütlicher Abend. Also das kostet, glaube ich, Lebenszeit am Ende. Deswegen, analoge Filterblasen hat sowieso auch schon vor Facebook gegeben.
Richtig.
Und die wird es auch weitergeben. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich habe zum Beispiel einen sehr lieben Nachbarn, der ist ein großer Sebastian Kurz-Fan, ja, und ich bin es nicht ganz so mit großer Begeisterung wie er. Mhm. Und ich mag ihn aber wahnsinnig gern. Ich finde ihn ganz einen netten Menschen und man kann sich ja auch immer wieder bei Themen treffen, wo jetzt nicht die Politik im Vordergrund steht oder dann redet man übers Rosenschneiden oder über die Parkplatzsituation oder die kann man immer reden, da ist man immer einer Meinung, dass es zu wenig gibt und ich kann mich mit jedem Menschen, finde ich, auch wo finden. Ich kann sogar noch weitergehen. Ich kenne einen Wirten, der FPÖ-Wähler ist und einen Veranstalter, der FPÖ nahe ist. Und es klingt jetzt hart. Ich tue mir natürlich mit denen schwer, aber ich finde, mit beiden habe ich schon Themen gefunden, wo wir Überschneidungen haben. Und warum nicht? Und
ich lasse
mir auch meine FPÖ-Bekanntschaft nicht ganz nehmen, weil es ist ja auch für mich interessant, warum man dann, obwohl ich mit ihm in einem gewissen Themenbereich viel Übereinstimmung habe, in einem anderen gar keine Übereinstimmung habe. Und ja, ich finde das ja auch ganz spannend, aber dauernd. Ich möchte nicht zu meinem Freundeskreis zählen, weil ich glaube, das halte ich für strapaziös. Das wird immer...
Aber was ist denn das gemeinsame Interesse mit dem FPÖ-Typen? FPÖ-Typ und Kabarettist gemeinsames Interesse, Schwarzgeld in Sporttaschen.
Zum Beispiel.
Ja. Ja. Was nimmst du denn für Sporttaschen fürs Schwarzgeld? Naja, ich jetzt gar keine mehr, weil ich spüre seit 2 Jahren nicht, aber ich habe jetzt so ein ganz kleines...
Du weißt das selber als alter Sozialdemokrat, wie du, wir können uns ja noch, Gott sei Dank haben wir alle Podcasts im Archiv, wie du vor gefühlten 500 Podcasts begeistert von Sebastian Kurz und der Regierung und von der Pandemiepolitik geschwärmt hast und jetzt ist natürlich etwas von dem Lack auch ab. Und auch wenn du ihn nicht gewählt hast, hast du manche Sachen von ihm auch gut gefunden. Ich finde das total positiv, wenn ich von einem Menschen, wo ich prinzipiell nicht seiner Gesinnung bin, etwas Positives entdecken darf. Das finde ich.
Aber das ist doch sehr. Ja, absolut. Das ist doch die einzige Möglichkeit, wie wir in Zukunft die Probleme dieser Welt lösen können, indem wir sagen, okay, wir müssen natürlich nicht mit allen in allem einer Meinung sein, aber wir müssen selbst vom katholischen, der zutiefst Gläubigen bis zum Zulu-Indianer, der an Naturgötter glaubt, bis hin zum Neonazi, haben wir irgendetwas, wo wir übereinstimmen?
Ja.
Wenn wir jetzt ganz weit gehen, was verbindet uns mit Adolf Hitler?
Boah. Ich bin auch Vegetarier. Ich esse ja auch schon seit einiger. Ich bin und ich habe nur einen Hoden. Nein, das stimmt nicht.
Hatte Hitler nur einen Hoden?
Also nein, angeblich. Es gibt dieses Gerücht, oder, dass ihm weiß ich aber nicht. Ich bin sehr vorsichtig, nachdem ich vor 2 Podcasts so einen Blödsinn gesagt habe.
Ah, das haben wir das schon revidiert?
Ja, das habe ich schon revidiert.
Okay,
ich habe schon Danksagungen fürs Revidieren bekommen. Das wird ja wenigstens honoriert, wenn man seinen eigenen Irrtum ausbessert.
Was haben wir gemeinsam mit Mahatma Gandhi?
Mahatma gar nichts gemeinsam.
Eine Lesebrille.
Mahatma gar nichts gemeinsam. Meine Lesebrille. Ich würde auch, wenn die Engländer auf mich schießen, meine Lesebrille hingeben, damit sie die zerschießen. Ich hätte nicht den Mut, wie Mahatma Gandhi zum Beispiel, mich bewaffneten Menschen gegenüberzustellen, unbewaffnet und mich einfach hinzusetzen und zu warten, bis sie mich abschlachten.
Aber ich will mir
für meine Sache zu kämpfen.
Ich will jetzt nicht loben, aber ich habe auch noch nie einen Menschen geschlagen. Wirklich nicht. Also vielleicht diese schulische Raufen lasse ich mal zu. Aber ich wurde einmal massiv verprügelt in der Jugend mit 0 Gegenwehr, weil es mir sogar von Skinheads. Aber mir ist völlig fern, einen Menschen ins Gesicht zu schlagen. Nicht, weil ich jetzt vielleicht so ein toller Mensch bin, weil ich kann es nicht. Ich weiß gar nicht, ich hätte so eine Hemmung. Ich wüsste nicht, was mir jemand, also da bin ich, da verstehe ich ihn schon. Also diese.
Ich wurde einmal in einer Beziehung geschlagen von der Frau.
Mhm. Ja, tatsächlich. Und hat's da geschaut?
Pass auf, ich gebe schon zu, dass ich in der Diskussion den Satz, die haben sie ja ins Hirn geschissen, gesagt habe.
Mhm. Okay, und das war dann auch so für die.
Ich war gerade im Badezimmer und hatte mein Badetuch an, kam aus der Dusche und habe mir gerade meine Brille genommen und die Brille aufgesetzt. Und
Mache wieder Thema.
Hör von draußen irgendeinen Satz in diesem Streit, den sie gesagt hat. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worum es gegangen ist. Ich habe keine Ahnung mehr. Und höre mich sagen, ja, aber Schatzi, die haben sie ins Hirn geschissen. Jetzt muss man sagen, es ist im Wienerischen natürlich, es ist nicht so schlimm im Wienerischen. Ne? Aber es kam nicht so gut. Und plötzlich kam eine Eiseskälte auf mich zu. Es hat plötzlich 10 Grad weniger gehabt im Badezimmer. Sie schaut mich an und haut mir wirklich rechts und links eine runter.
Mhm. Vielleicht wegen einem Anblick. Ich habe mir jetzt gedacht, du kommst aus der Dusche nach.
Du meinst, sie war so klein und
sadomasochistisch. So verstört und hat gesagt, hast du schon wieder zugenommen?
Schon wieder zugenommen. Pass auf, Und mir rutscht, mir haut so die Brille weg, ja, und die Brille fällt auf den Boden. Und ich habe keine Aggression, schon Aggression bekommen, aber ich habe natürlich nicht zurückgeschlagen, weil ich das Prinzip habe, dass ich Menschen nicht schlage. Aber weißt du, wie ich mich gewehrt habe in dem Beziehungsstreit, was ich gesagt habe?
Ja.
Aber aus der Pistole geschossen. Ich habe gesagt, man schlägt keine Brillenträger.
Das ist sehr schön.
Das ist aber sehr schön.
Das ist sehr schön. Aber ich finde, du hast da eine thematisch sehr schöne Brücke geschlagen zu unserem Mückstein und dem sehr klaren Statement zum Thema Männergewalt. Ich fand das habt ihr das mitbekommen?
Ja.
Ein sehr schöner, sehr klarer Aufruf zu dieser Kampagne. Und ich finde, entgegen dieser anfänglichen Turnschuhbedenken hat man fast das Gefühl, je leichter die Schuhe, desto klarer die Worte.
Weil was so heißt klare jetzt Turnschuhbedenken? Worte, warst du auch gegen seine Turnschuhe? Oder?
Überhaupt nicht.
Ja.
Ich gar nicht. Nein, ich fand das, sind halt so klare Worte und so eindeutige Worte, dass man Mord in keiner Weise abschwächen darf, fand ich sehr wichtig. Natürlich völlig klar und uns allen ist klar, dass man Mord nicht abschwächen darf. Aber geht es euch nicht manchmal so, dass man sich bei manchen Urteilen, die man zumindest in der Zeitung liest, sich denkt, wieso muss man da jetzt, wo kann es da Unklarheiten geben und wieso kann es da jetzt noch Fragen geben? Also da finde ich diese Klarheit sehr schön. Ich finde die Einfachheit in den Erklärungen unserer Welt, sie möglichst flach zu machen, nicht so gut. Aber in diesem Fall finde ich die Klarheit und Einfachheit hervorragend.
Trotzdem, finde ich auch, aber ich glaube, alles andere wäre absurd. Jeder demokratische Politiker oder Politikerin, die was anderes sagen würde, also das ist ablehnenswert, in dem Moment, wo sie das ausspricht, zurücktreten, meiner Meinung nach. Aber ich wollte nur sagen, ich habe...
Er hat gesagt, es gibt keinen Interpretationsspielraum und da gibt es keine Grauzone. Das, finde ich, sind sehr, sehr schöne, klare Worte.
Ja, aber ich finde es jetzt nicht, ich finde es logisch, ehrlich gesagt. Aber ich wollte sagen...
Aber es ist wichtig, es so klar zu sagen.
Ja, also ich finde es jetzt nicht, wenn das die aufregendste Tat seiner Amtszeit wird, dann bin ich von ihm nicht ganz so begeistert. Aber lassen wir das mal jetzt so im Raum stehen. Ich wollte auch sagen, Nia, das erinnert mich, ich wurde auch einmal von einer Frau geschlagen. Ich will jetzt mich jetzt gerade in dieser jetzigen Zeit jetzt nicht darüber lustig machen, dass wir Männerhäuser gründen, wo wir geschlagene Männer von Frauen gemeinsam...
Männerhäuser gibt es schon, nennt man Bordell.
Ja, aber dort gehst du nicht hin, weil du von deiner eigenen Frau geschlagen wurdest. Ja,
doch, oder vielleicht auch.
Okay. Aber das ist ganz interessant. Ich fand das auch damals ganz interessant, dass ich die Ohrfeige. Und ich habe mir aber damals gedacht, ich weiß nicht was, ich habe das nicht gesagt, geh scheißen oder so wie du, irgendwas anderes, aber ich habe mir damals gedacht, es geschicht mal recht. Also ich habe schon.
Ja, das denke ich natürlich nicht. Nein, also es geschieht mir natürlich nicht recht, weil ich meine, die haben sie ins Hirn geschissen. Entschuldige, was ist dabei, wenn man sagt, die haben sie ins Hirn geschissen?
Das ist die schönste österreichische Liebeserklärung, die ich jemals gehört habe.
Eben, ich bin außerdem gar nicht zu dem zweiten Teil des Satzes gekommen, da habe ich schon erwatschen gekriegt. Nicht? Weil das heißt ja, die haben sie ins Hirn geschissen und nicht overlassen.
Ja, ja.
Nein, aber trotzdem zu der Gewaltsache noch etwas. Das ist natürlich ein Überbleibsel aus dem patriarchalischen System der letzten 6000 Jahre, noch verstärkt natürlich durch die christliche Religion und die katholische Kirche, dass die Frau ja nichts wert ist, weil sie keine Priesterin werden kann und so weiter. Und es scheint so, dass das letzte Zipfel tatsächlich diese häusliche Gewalt ist. Und das war, was mich, Klaus, doch beeindruckt hat, war auch, wir hängen einer romantischen Idee nach, und zwar tatsächlich eben aus Sturm und Drang und aus der Romantik, dass die Liebe etwas Romantisches ist. Der Werther hat ja auch getötet aus Liebe, nämlich sich selbst. Und dieses, ich bin blind vor Eifersucht und ich töte vor Eifersucht, ist ein großes, großes Motiv der romantischen Literatur und des romantischen Theaters gewesen. Sozusagen das mag vielleicht damals so empfunden worden sein, aber wir wissen jetzt, weder Selbstmord noch Mord ist etwas, was man aus Liebe tut.
Meine Lieben, falls ihr mich noch sehen könnt.
Wir können dich sehen.
Ich bin irgendwie rausgeflogen.
Nein, du warst die ganze Zeit hier.
Alles gut.
Ich versuche es nochmal.
Alles gut.
In dieses Gespräch einzusteigen.
Hörst du? Er hört uns nicht.
Er hört.
Oma, hörst du uns?
Zuletzt gesagt.
Oma, hörst du uns?
Ja, was machen wir jetzt?
Oma, du bist ein Schircher.
Könnt ein Lied singen.
Und
warten, ob es dann wieder wird.
Ja, wir hören dich.
Du brauchst es. Das ist der einzige Moment, wenn du ein Lied singst. Oma, wir hören dich.
Ui. Oma hat die Unterhaltung verlassen, ja.
Jetzt ist er weg. Das ist noch nie passiert, meine Damen und Herren. Das ist live, das kann passieren. Wir warten, bis der Oma wieder kommt, oder?
Ja.
Was ich sagen wollte ist, diese romantische Vorstellung der Liebe, die zu dieser Verzweiflungstat des Mordes an sich selbst wie beim Wärter führt oder eben des Mordes aus Eifersucht. Das ist einer der Irrtümer der Menschheit, einer unserer kulturgeschichtlichen Irrtümer und damit wird jetzt aufgeräumt und damit ist jetzt Schluss. Ja? Weil es natürlich ein Schwachsinn ist. Man mordet weder aus Liebe noch bringt man sich aus Verzweiflung um, sondern das ist eine psychische Störung.
Ja, das auf alle Fälle hinzukommt, ich habe nicht jetzt alle Fälle recherchiert, aber etliche Fälle waren auch dabei, wo immer die Männer auch alkoholisiert sind, ja, und man kann es auf keinen Fall auf den Alkohol schieben, aber ich finde, das ist ein großes Tabuthema in unserer Gesellschaft, das, was Alkohol an Schaden da anrichtet, das wird nicht einmal in einem Nebensatz mehr diskutiert. Man könnte überlegen, wie viel von diesen Frauen jetzt noch leben würden, wenn die Männer nicht betrunken wären. Hallo, jetzt ist der Nächste weg. Ja, jetzt warst du weg. Also das ist, finde ich, auch ein Aspekt, der mir ein bisschen abgeht, ehrlich gesagt. Weißt du, wir warnen vor Zigarettenverpackungen und wir warnen vor Menschen, mehr oder minder in der Pandemiezeit, dass man ja nicht so nahe tritt und so weiter. Und nach wie vor, ich trinke auch gern Alkohol, aber ich finde, dieses ganz große Tabuthema in unserer Gesellschaft, das darf man wirklich nicht anrühren, dass Alkohol unglaublich viel Schaden anrichtet. Viel mehr als das Coronavirus in den letzten 10, 20 Jahren. Und es sind Gewaltverbrechen ein Teil davon. Viele von denen sind einfach betrunken. Es ist so. Ich meine, das ist einfach...
Es ist trotzdem so, dass wenn die Hemmschnelle fällt, dein Aggressionspegel kann verstärkt werden durch den Alkohol, wird er auch. Aber wenn er so verstärkt wird, dass du jemanden tötest, ist der an sich schon so hoch, hast du an sich schon ein Problem. Ja. Und wie wir jetzt ja gesehen haben, das war ja der Typ, der diese Sigi-Maurer-Geschichte hatte.
Ja.
Der hat ja an sich schon ein Problem als Mann, sich sozusagen... ein normales Frauenbild zu verschaffen. Ja.
Ja.
Oma, bist du wieder da?
Ja. Der Oma, ja, er ist ohne Bild, aber er ist
draußen, wieder da. Aber du bist jetzt ohne Bild, was natürlich für den Großteil des Podcasts der Zuhörer, ich meine halt für den Teil, die...
Endlich ein Gewinn.
Man muss sagen, es ist ein Gewinn.
Es ist ein Gewinn.
Ja, Dani und ich steigen jetzt zu den zwei Schönsten im Podcast auf. Was sagst du heute waren ja die Leute extrem viel einkaufen anscheinend. Ich habe mir dann gedacht, es gab zumindest diesen, hallo, willkommen zurück, Oma. Es gab zumindest diesen Ketchup-Effekt beim Einkaufen, habe ich mir gedacht. Also der Ketchup,
wenn es schon beim Impfen gibt.
Also es war zuerst null Einkaufen und ganz viel Einkaufen heute. Also dieser ist, und dann ist mir noch ein Gedanke jetzt gekommen, weil wirklich die Regierung, weil sie Angst hat, dass wir diese Herdenimmunität nicht erreichen, Incentives vorschlägt, damit die Leute impfen gehen. Es wird ja wirklich diskutiert jetzt auf informeller Ebene, ob die Leute Burger bekommen sollen, wenn sie eine Impfung nehmen oder so, wie du früher beim Blutspenden, das Würsteln kriegt, ne?
Und ja, richtig, Mannerschnitt.
Habt ihr das von der USA gehört? In den USA verteilen sie Joints fürs Impfen.
Nein.
Ja? Ja, da habe ich einen Artikel gelesen, dass sie, in New York, wird ein Joint verteilt und da haben sogar Leute, Freiwillige sich gemeldet, um die zu drehen. Und ich denke mal, wir bekämpfen da eine Pandemie, die über Aerosole übertragen wird und da kommt jemand. Das belohnt dich. Ein visueller Effekt war jetzt gerade das Schlecken über diesen Joint und belohnt dich mit einem frisch zusammengedrehten und abgeschleckten Joint.
Belohnt dich mit einem
Achtel Aerosol an.
Speichel. Der geht 8-mal impfen im selben Monat. Der hat Antikörper.
Alle anderen Infektionskrankheiten, die über Schleimhäute übertragbar sind, aber nicht Covid-19.
Bei uns gibt es keinen Joint, sondern bei uns gibt es ein bisschen Kokain oder einen Ibiza-Aufenthalt.
Ja, weißt du, was ich mache mit anderen Incentives? Zum Beispiel ab 100.000 Impfungen tritt der Blümel zurück. Das wäre zum Beispiel... Oder ab 500.000 gibt es keine Pressekonferenzen. Oder... Stell mal vor, folgender Vorschlag. Aber 1 Million Impfungen in Österreich, sagt der Kurz, wird der nächste ÖBAG-Vorstand nach Kompetenz besetzt. Was ist da los?
Das ist ein Ansporn.
Das ist eine schöne Ansage.
Ja, aber bitte mach's. Was auch interessant ist, diese Begrifflichkeiten, zum Beispiel das Wort, was ja ständig kommt heutzutage, ist jetzt gerade Turbo. Es gibt ja alles, ist ein Turbo. Merkt ihr das? Ein Testturbo, ein Aufsperrturbo, ein Wirtschaftsturbo, der Impfturbo.
Aus Testen, Impfen ist jetzt der Testturbo. Vielleicht haben wir den Aufsperrturbo. Aufsperren bald.
Ja, aber es ist alles. Wir leben ja gleichzeitig in der Zeit des Klimaschutzes und das Wort Turbo sollte eigentlich negativ besetzt sein. Also es ist irgendwie...
Ja, nicht nur des Klimaschutzes, auch von Tom Turbo zum Beispiel. Ja, das ist ja auch eher negativ besetzt.
Es passiert auf einem ähnlichen Niveau vielleicht, ja. Ah ja, man muss ja eigentlich sagen, zwei von uns dreien hatten ja in den letzten Tagen Geburtstag. Und möchte ich herzlich gratulieren auf alle Fälle.
Ja, möchte ich auch. Ich möchte den beiden von ganzem Herzen gratulieren.
Ganz, ja.
Ich am 29., Klaus am 1.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Ich habe so vielen Leuten aus der Kabarettszene gratuliert in dieser Zeit. Das ist eigentlich unfassbar.
Ja.
Fühle mich fast ein bisschen einsam in Juni.
Kriegen wir noch Geschenke von dir, Oma?
Ich überlege mir, wünscht euch was Bestimmtes?
Kein Lied.
Das ist schon mal gut.
Wünschen Sie uns, dass du alle deine Instrumente anzündest.
Nein, das ist zu böse. Den Gefallen mache ich euch nicht.
Nein, das ist zu böse. Du kannst sie auch einfach nur so wegschmeißen.
Ich kann sie einfach zerbrechen.
Nein, um Gottes Willen. Du spielst aber ja auch gut.
Das interessant. Ist auch gut.
Du bist ja nur neidisch.
Nein, der Oma ist ein sehr guter Musiker. Wirklich ein guter Musiker. Man muss aber, ich wollte zum Geburtstag was sagen. Früher hat man ja gesagt, immer zum Geburtstag hast du jetzt ein Problem mit deinem Alter. Und mir ist eigentlich aufgefallen, ich sehe diesen Pandemie-Nutzen, weil seit der Pandemie ist ja Altern gut. Weil je älter ich werde, umso früher werde ich geimpft.
Ja.
Das ist ja im Moment... ist man ja nicht gerne jung. Ich finde, die Jungen haben schlechtesten derzeit. Deswegen, ich würde ja am liebsten, dass ich mit einem Geburtstag gleich 3 Jahre mache.
Leider Gottes ist das Einzige, was bei mir heuer beim 53. Geburtstag wirklich anders ist als voriges Jahr. Ich bin wieder im Lockdown, glaubst du auch?
Ja, genau.
Ich hab den letzten Tag des Lockdowns, du hast den letzten Tag des Lockdowns noch erwischt, Sonntag. Mhm. Ja. Ah, nein, das war schon der zweite. Wann war denn der erste? Am Samstag?
Ich glaube.
Der erste war der Samstag.
Ja. Ja. Ja, dann haben wir den Lockdown noch voll erwischt. Und das Einzige, was wirklich anders ist zum Vorjahr, ist das Gewicht. Ich bin tatsächlich noch schwerer geworden.
Mhm.
1,5 Kilo. Das ist mittlerweile wirklich bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal, reden wir nicht vom Fett. Reden wir von dem Thema, Klaus, das du vorgeschlagen hast, das schlechte Gewissen.
Ja, es ist ja heutzutage...
Was war dein Ansatz, ja?
Ich möchte nur kurz den Ansatz sagen und dann euch eine Frage stellen. Natürlich, es ist ja, wir leben heutzutage in dieser Ich-sollte-Zeit, oder? Jeder hat das Gefühl, er sollte sich politisch engagieren, er sollte sich mehr ums Klima kümmern, er sollte in Beziehungen ständig eine Überraschung bieten, er sollte sein Geld gut veranlagen und nicht am Konto herumliegen lassen, weil der Verzins ist schlecht. Er sollte sich um die dritte Welt kümmern und in unserem Alter sollte er regelmäßig zur Darmspiegelung gehen. Mhm. Und abgesehen davon, dass du den Keller aufräumst, man solltest und deine Fremdsprachkenntnisse und deine Pensionsvorsorge und ja, man kommt auf viel Solltes und ich finde, ich versuche immer einen versöhnlichen Umgang damit zu finden, mit diesen ganzen offenen Punkten, mit diesen vielen Solltes, die ich nicht erfülle und ich wollte euch mal fragen, wie geht's ihr mit diesem Gewissen um? Verdrängt ihr es? Redet ihr euch schön und sagt, ja, ist ja so wichtig, war das doch nicht? Oder wo juckt's euch derzeit am meisten? Damit fange ich mal an.
Das schlechte Gewissen.
Also wo habt ihr ein schlechtes Gewissen, dass du sagen wir zu wenig Sport machst, zu wenig Zeit mit deinen Kindern bringst? Punkten habt ihr
das mal? Ich möchte ganz kurz was zur Einführung vom Klaus sagen. Sich um die dritte Welt kümmern, sich in der Beziehung die Frau überraschen und eine Darmspiegelung machen, das belastet alles. Aber es kann natürlich auch sein, wenn du Glück hast, dass du das mit einem Schlag schaffst. Weil wenn du nämlich wo eine Darmspiegelung machst, die Ärztin dort eine Afrikanerin ist, mit der du eine Affäre hast, hast du gleichzeitig auch deine Frau überrascht, weißt du? Es gibt so Momente, wo das plötzlich, wenn du da musst du aber wirklich Glück haben, verstehst du?
Ich weiß nicht. Wie bringst du jetzt noch rein, dass du die Garage aufräumst?
Na gut, das muss dann sowieso, wenn du aus dem Haus ausziehst, die Garage aufräumen, weil es ist ja dann nicht mehr deine, sondern ihre. Nein, ich glaube, also das schlechte Gewissen heutzutage, es gibt diesen neuen Begriff, habt ihr das mitbekommen, im Standard, die neuen Worte durch die Pandemie. Und eins davon ist eben, wenn man die Regeln einhält, aber irgendwie, weil man vielleicht betrunken ist oder weil man vergisst, die Regeln nicht irgendwo hingegangen ist ohne Maske und dieses Schämen am Tag danach, der Regeln nicht einhalt Kater oder so irgendwie nennen die das. Ja. Mhm. Und ich glaube, dass das schlechte Gewissen dort jetzt momentan am meisten zu Hause ist. Man denkt sich zwar, ich sollte nicht einkaufen gehen, gleich am ersten Tag zu Pick und Kloppenburg. Warum? Dann geht man aber. Man hat ein bisschen ein schlechtes Gewissen.
Ja.
Also, das ist die andere Seite natürlich. Klaus meint ja das, was wir tun sollten. Ich habe zum Beispiel jeden Tag das schlechte Gewissen, dass ich nicht meine 10.000 Schritte wieder gegangen bin, schiebe das aber weg, ich schieb's weg, indem ich sage, ja, heute habe ich ja keine Zeit gehabt. Mhm. Ist ja ganz logisch. Ich habe ja keine Zeit gehabt. Ich musste ja noch den Pudding und die Torte aufessen vom Geburtstag. Wie soll ich da 10.000 Schritte gehen?
Du könntest ja während du gehst den Pudding essen. Dann werden das Aber ist ja, was du angesprochen hast, ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich. Wie kann ich das lösen? Ein bisschen dieses schlechte Gewissen, denke ich mir. Es hilft uns total zu sagen, eine Vergleichsgruppe. Ja, zu sagen, na gut, ich treffe jetzt einen Freund, obwohl ich nicht darf, aber der Nachbar, der macht das ja auch. Oder die machen das auch. Ich gehe einkaufen, ja, aber schau dir mal die ganzen Idioten an. Also die gehen ja auch einkaufen. Es ist ja, und man braucht ja auch im Leben immer wieder ein Vergleichspaar, wo man runterschauen kann. Also wo man sagt, es gibt, du wirst zum Beispiel, dir hilft es ja zum Beispiel vielleicht, dass du sagst, okay, ich habe ein bisschen zu viel Gewicht, aber es gibt ja irgendeinen, der ist noch dicker oder der hat noch mehr Gewicht als ich und der macht noch weniger Schritte.
Den
und
leider müssen wir anrufen.
Ja, ich wollte den Namen jetzt nicht nennen. Ja. aber es das hilft uns Menschen immer wieder im Verdrängen vom Gewissen, oder? Hab ich zumindest den Eindruck.
Das erinnert mich an die Physik, in der man ja sagt, es gibt abgeschlossene Systeme und die Summe aller, ist es nicht die Summe aller Kräfte oder die Summe, die Energie bleibt in einem abgeschlossenen System immer konstant. Deswegen ist dein abgeschlossenes System deine Vergleichsgruppe, mit der du dich automatisch identifizierst. Und das schlechte Gewissen holst du dir erst dann, wenn du dich mit einer anderen Gruppe konfrontierst. Bei mir ist aber, weil ihr sprecht jetzt, finde ich, eher darüber, dass schlechtes Gewissen durch was kommt, was man zu wenig tut.
Ja.
Aber ein schlechtes Gewissen kann man auch dann haben, wenn man zu viel tut. Das ist jetzt wirklich ein ehrliches Beispiel aus meinem Familienleben. Es ist wahnsinnig schwer für seine Familie, ein guter Arzt zu sein. Und das willst du natürlich. Aber du kannst es nicht, weil du in diesem abgeschlossenen System gefangen bist. Und ich bin für meine Kinder sind wirklich arm, natürlich überbehütend, würde ihnen am liebsten ein IV-Antibiotikum jeden Tag einfach so geben und sie in eine Schaumgummirolle wickeln, weil
es kann ja was sein.
Und andererseits weiß man das auch, dass man so übertreibt und neigt dann entweder dazu viel zu machen und dann da habe ich ein schlechtes Gewissen oder viel zu wenig. Schönes Beispiel, meine Frau war Garteln vor ein paar Jahren und da gab es so viele Eichenprozessionsspinner. Könnt ihr euch erinnern, diese Dinger, die Hautausschläge machen, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt? Und da hat es einen Ausschlag gehabt und ich gesagt, na schau, wieder zu nah am Eichenprozessionsspinner. Und da hätte man natürlich behandeln müssen. Also das war mein schlechtes Gewissen. Und das andere Beispiel war das von meinem Sohn, dem ich einfach ein Antibiotikum hätte geben müssen, aber tendenziell zu wenig tue. Also entweder man tut zu viel oder zu wenig. Und da habe ich ein schlechtes Gewissen.
Das ist genau richtig. Man tut entweder von was zu viel oder von irgendwas zu wenig.
Genau.
Es gibt kaum, wovon, jeder soll jetzt bitte sagen, wovon er genau die richtige Portion tut, macht. Wo finden wir genau das richtige Maß? Bei was?
Ja, schwierig.
Also, zeitlang hätte ich gesagt, beim Schlafen. Also beim Schlafen schon. Also ich glaube, beim Schlafen ist ja, dass dir der Körper sagt, hast du ein schlechtes Gewissen, dass du zu wenig schläfst? Nein, wahrscheinlich nicht. Nein. Oder
nicht zu wenig
Stoffwechsel. Beim Stoffwechsel. Also ich muss ja meinem Stoffwechsel ein Lob aussprechen.
Ah, das ist es, Klaus. Bravo.
Der Stoffwechsel, und da habe ich kein schlechtes Gewissen, er funktioniert, er schickt mich auch rechtzeitig aufs Klo, und es kommt alles dorthin, wo es hinkommen soll. Also da habe ich zum Beispiel, da muss ich, in meinem Stoffwechsel muss ich echt sagen.
Das heißt, dann darf ich zusammenfassen, das Einzige, wo du kein schlechtes Gewissen hast, ist dein vegetatives Nervensystem, das du nicht beeinflussen kannst.
Ja, natürlich. Im Endeffekt ist das die böse Konklusion aus dem Ganzen. Ja, weil bei allem anderen sind wir im Übermaß oder im Untermaß. Ja. So, pass auf, das ist vielleicht was ich spannend finde. Wir leben halt schon nicht nur in diesem Gesellschaft der extremen Meinungen, sondern auch der extremen Handlungen. Ja, es gibt Leute, wenn du in Häuser reingekommen bist vor dem Lockdown, ja, da ist es entweder, mir ist oft aufgefallen, entweder völlig unordentlich oder total aufgeräumt. Es ist ganz selten was dazwischen. Oder ich kenne Leute, die machen gar keinen Sport, null, verweigern, oder Triathleten. Oder 50-Jährige, die sich dann noch in so einen Neoprenanzug reinquetschen, wo dann die ganzen Wülste links und rechts rausschauen und dann glauben, sie müssen 200 Kilometer radeln und 80 Kilometer laufen und so weiter. Also diese Extreme sind ja auch in diesen, also wie da nie auch, oder du richtig sagst, entweder man ist im viel zu viel oder im viel zu wenig. Und dieses Mittelmaß zu finden, ja, wer ist das Korrektiv? Das ist ja die spannende Frage. Also du bräuchtest jemanden, der dir sagt, oder untertreibt.
Zeit. Das einzige Korrektiv ist die Zeit, weil mit der Zeit kommst du drauf, dass du damals eigentlich etwas hättest anders machen können, dass die Dosierung nicht gestimmt hat.
Entschuldige, sag du zuerst weiter.
Ich war im Gegenfach auf der Urologie, das ist jetzt zum Beispiel etwas, und da gab es Lehrbücher, die sie uns gegeben haben, und erst nach einiger Zeit bin ich drauf gekommen, dass ich das Lehrbuch nie zurückgegeben habe. Und jetzt frage ich mich, vielleicht
ja, wollte ich den Leuten, die es hören,
Fragen, die man nicht stellen will, einfach mir selber beantworten. Liebes Sekretariat der Urologie, ich habe es noch immer und ich bringe es euch zurück. Dann ist dieses schlechte Gewissen endlich weg. Entschuldigt, das war's schon.
Stell uns eine Frage aus dem Buch, dann such eine raus.
Ja, gerne.
Ich glaube, was denn die Balance herstellt zwischen zu viel und zu wenig, ist, Achtung, die Statistik, ist der Durchschnitt, ist die Integralrechnung, die Differentialrechnung. Weil, schau mal, wenn ich am Samstag zu viel saufe und Sonntag, Montag, Dienstag gar nicht saufe, habe ich im Durchschnitt gar nicht zu viel getrunken. Mhm. Wenn ich zu viel esse und Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag zu viel esse, aber nächste Woche, nein, wir sollten gar nichts essen in dem Fall. Also weißt du, was ich meine? Was uns rettet, ist der Durchschnitt.
Weil es gibt
Durchschnitt auch führen wir ein ausgeglichenes... Was?
Uns rettet der Durchschnitt, ist schön.
Uns rettet der Durchschnitt.
Das ist ein schöner Titel.
Ja, das ist ein sehr guter Titel. Weil wir im Durchschnitt führen wir ein komplett ausgeglichenes Leben.
Aber weißt du mal den Durchschnitt?
Was?
Also ich wage zu behaupten, jetzt nenne das Hybris, aber dass wir überdurchschnittlich gebildet sind, wir drei. Und da können wir uns jetzt zurücklehnen und sagen, im Durchschnitt der Gesellschaft glaube ich schon, glaube ich es trotz, diesen Glauben habe ich.
Auch jetzt noch immer, ich glaube es noch immer, also ich muss sagen, seit ich von so vielen Menschen höre, die sich jetzt mehr und mehr wissenschaftlich bilden und interessieren, fühle ich mich selber nicht mehr so.
Wissenschaft ist nicht die einzige Form der Bildung, man kann sich ja vielseitig, Bildung ist ja ein sehr großes... Ja,
was einbilden zum Beispiel, wir haben ein hohes Einbildungsniveau.
Das ist aber auch ein schöner Titel.
Hohes Einbildungsniveau.
Auf höchstem Einbildungsniveau.
Aber nie, ich wollte zum Beispiel, trotzdem will ich ein bisschen auf diesen Druck, auf diesen gesellschaftlichen Druck der Gesellschaft am schlechten Gewissen, weil zum Beispiel das Klimathema ist ein riesen schlechtes Gewissenthema. Fährst du mit einem Auto eine Strecke, die du auch mit Zug machen könntest, denkst du dir, jetzt bin ich schon wieder der Zug bei einer Kinderschule. Fliege ich wohin das Gleiche? Esse ich wieder ein Fleisch, wo ich nicht genau weiß, wo es ist? Könnte ich wieder nachdenken?
Ja, das ist falsch.
Ich merke ihn zum Beispiel oft in Tatorts mittlerweile, ab und zu schaue ich den Sonntagstatort, am Schluss ist nie der Täter schuld, sondern immer die Gesellschaft. Die Gesellschaft, eigentlich hat die Gesellschaft den umgebracht, ja, weil dieser Täter wurde in diese Umstände getrieben, also von der Gesellschaft natürlich, dass der zum Mörder wurde. Also der kann eigentlich gar nichts dafür. Und da denke ich mir, ich schaue mir am Sonntagabend eigentlich einen Film an und bin schon wieder schuld an der Welt.
Das
und
wird der Mückstein so nicht stehen lassen übrigens. Aber das wird
vielleicht. Aber ich bin, ja gut.
Und das Blöde ist beim Tatort natürlich die Szene, wo die Polizei ausrückt, um die Gesellschaft zu verhaften. Die muss doch gedreht werden. Was machen Sie da? Wir rücken aus, wir werden die Gesellschaft verhaften.
Aber findest du das nicht, dass heutzutage der Gesellschaft, wer immer die Gesellschaft sind, ja immer wir
alle.
viel über. Und es braucht ja einen, ich sage immer, es braucht eine Radiusbegrenzung, eine Weltradiusbegrenzung. Weil wenn du
eine geschlossene Gesellschaft.
Ja. Jean-Paul Sartre, tolles Buch, finde ich. Eine geschlossene Gesellschaft.
Theaterstück habe ich gespielt.
Ja. Da gibt es eine lesbische Frau, die hast du die bisexuelle Frau gespielt, oder?
Estelle, ja genau, ja. Die Estelle heißt sie, glaube ich. Und ich habe gespielt den, zuerst den Kellner, kleine Rolle, und dann bin ich eingesprungen für den, ich weiß nicht, wie er heißt, den Mann.
Okay.
Ich habe in diesem Stück mit 17 Jahren oder 16 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben eine Frau geküsst, und zwar auf der Bühne die Schauspielerin, die, ich weiß gar nicht, wie die Figur heißt, die gespielt hat. Ich weiß noch, wie die Schauspielerin hieß. Und das war bei der Probe sehr peinlich, weil ich damals mit 16, 17 habe ja den Typen gespielt, der so ein Macho-Typ ist, ja. Und ich musste da einspringen mit 16, 17. Und ich habe halt, wie ich mir mit 16, 17 noch Jungfrau, habe ich mir halt das, wie man das halt vorstellt. Und bei der Probe, wie ich die geküsst habe und angegriffen habe, haben alle gekichert. Und da haben wir gedacht, ich sollte ein Komiker werden. Dabei haben die nur gelacht, weil die gesehen haben, dass ich noch nie in meinem Leben eine Frau angegriffen hatte. Klammer zu. Nächste, wo waren wir? Das ist mir eingefallen bei Jean-Paul Sartre, geschlossene Gesellschaft.
Ja, sehr schön.
Das ist wieder. Wenn es um einen Existenzialisten geht, einen Philosophen des Existenzialismus, der ein Theaterstück schreibt, das er in der Hölle spielt, was fällt mir ein? Beziehung mit einer Frau.
Ja, eben. Und du hast ein schlechtes Gewissen, deswegen nein.
Ich nicht, aber der Jean-Paul Sartre.
Aber pass auf, jetzt darf ich noch einen Gedanken dranhängen, ja, den ich so spannend finde, ist ja diesen Gegentrend. Wir haben jetzt eine Zeit lang gehabt, diese Genussgesellschaft. Man gönnt sich alles, man frisst, man hat viele Autos, man geht dekadent essen, man fliegt aufs Wochenende nach London. Das ist einer von uns drei nicht ganz unbekannt. Ja, und jetzt gibt es aber gerade diesen Askese-Fetischismus. Also, wir haben viel schlechtes Gewissen aufgeladen, und derzeit habe ich den Eindruck, wird uns oft die Askese als Hype verkauft. Man isst nur mehr zweimal in der Woche oder dreimal in der Woche maximal, ja. Man fährt auf irgendwelche Detox-Seminare, wo man ausgeschlossen ist vom Internet und dann mit einem Notizbuch bewaffnet in einem Kloster um 2000 Euro sitzt. Man geht wandern nur mit einem ganz kleinen Rucksack. Man versucht kleines Gepäck, Minimalismus. Man wohnt, wie mancher Kollege von uns, bei sich in einem Campingwagen. Also man reduziert alles auf das Minimale, weil man so viel schlechtes Gewissen bis zu einer gewissen Lebensphase aufgehalst hat, dass man jetzt mit dieser Askese eine Befreiung für sich schaffen will. Das finde ich ganz spannend gerade, diesen Askese-Hedonismus.
Ja, ich glaube leider Gottes, dass das, sobald wir wieder reisen können und Corona halbwegs im Griff ist, alles vorbei ist.
Aha.
Ich glaube, dass es dann ein Nachholen davon geben wird, wo sich jeder denken wird, außer den Jungen, weil deren Zukunft machen wir ja kaputt. Ich bin jetzt 2 Jahre nicht herumgeflogen, jetzt ist mir wurscht. Ich fliege jetzt am Freitag um 8 in der Früh auf die Malediven und komme am selben Tag um 16 Uhr wieder zurück, weil ich nur einen Termin in Paris habe. Also ich glaube, dass das furchtbar wird. Ich glaube, dass das ein Rausch, ein exzessiver, bacchantischer Rausch an Konsum leider Gottes wird, sobald diese Corona-Sache halbwegs
endet. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es zum Teil so sein wird, aber zum Teil haben wir ganz viel gelernt. Nämlich, ich glaube, ganz viele Arbeitgeber haben gelernt, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause ziemlich gute Arbeit leisten. Ich glaube, dass das zum Beispiel wieder, wenn es um CO2-Ausstoß geht, ganz viel reduzieren kann, ganz viele Konferenzen nicht mehr für einen Flug nach Paris zusammen stattfinden werden, sondern doch ein Haufen online gelöst wird.
Ja, aber trotzdem gibt es ja, es ist ja ganz interessant, trotzdem ist was in der Gesellschaft schon entstanden, finde ich. Früher hast du ganz stolz auf Facebook und Instagram deine Wochenendfotos irgendwo in Marbella gepostet. Und mittlerweile ist in einer gewissen Gesellschaftsschicht, muss man vorsichtig sein, liegt dieses Charme, das Wort Charme. Ja,
es gibt Entschuldige, was willst du denn jetzt posten, Klaus, aus den letzten 2 Jahren? Die Couch, in die du eine geschaselt hast, mehr kannst du nicht posten.
Ja, aber wenn die Couch auf Marbella steht. Und Pass auf, es gab ja witzigerweise schon ein paar Menschen, die sind irgendwo hingeflogen in dieser Corona-Zeit und haben auf Instagram, auf ihrem Account, plötzlich Fotos gepostet, wo sie dann in einer fernen Couch reingeschaselt haben und hatten wirklich einen Shitstorm erlebt. Und zwar nicht einmal, dass sie jetzt in der Corona-Zeit das nützen für eine Reise, sondern vielmehr, dass sie ihr Reisen positiv verkaufen wollen und damit viele Gefällt-Mail mehr ernten wollen. Und das hat sich gewandelt. Vor 5, 6, wie dieses ganze Facebook entstanden ist, da hat jeder seinen Wochenendtrip reingestellt, voll des Stolzes, und alle haben geschrieben, super, super, super. Und das gibt schon ein bisschen. Es gibt schon ein
gewisses... Ja, aber jetzt kommt man halt drauf, dass der Wochenendtrip genauso sinnlos ist wie Facebook an sich. Nicht?
Und dass diese gefällt mir ja gar nicht wirklich gefällt mir, sondern ja nur mehr...
Du meinst, es gibt auch einen Facebook-Charme neben einem Flug-Charme.
Ich glaube, es wird einen Facebook-Charme auch geben, weil dieses ganze Hochladen in die Cloud, diese sinnlosen, geschissenen Videos,
die ja... Welche du dir alle anschaust?
Die mir alle der Günther Leiner schickt und ich mir alle anschaue. Diese ganze, ich poste meine alles in die Cloud, das ist ja auch ein großer Beitrag zum CO2-Ausstoß.
Stimmt, das ist richtig.
Also weißt du, nicht nur, dass ich dorthin fliege, sondern auch, dass ich von dem schirchen Hotel, das ich mir geleistet habe, ein schirches Foto von mir, der ich selbst schirch bin, mache, auf Facebook stelle. Das macht ja mal 4 die Umwelt.
Aber wer ist schuld? Der, das postet? Oder ist es wieder die geschlossene Gesellschaft, die sich's anschaut?
Jean-Paul Sartre ist natürlich schuld, weil er hat völlig richtig gesagt, die Hölle, das sind die anderen.
Ja.
Und wir drei sind ja nicht die Hölle, aber die anderen, die uns umgeben, die machen unsere Hölle. Verstehst du?
Ja.
Also ist die Gesellschaft schuld.
Aber ich glaube dann trotzdem, ja, wenn wir sehen dann natürlich beim anderen, der fährt irgendwo hin, der hat dieses große Auto und so weiter, und unsere kognitive Dissonanz erlaubt es uns ja, unser eigenes Fehlverhalten hier dann klein zu machen. Das ist ja das ist unser menschliches Dasein. Ja, wir sehen den Abgrund beim anderen. Das ist ja auch, was Sartre dann damit eigentlich gemeint hat, ja. Ich sehe auch ständig, wie die anderen sich falsch verhalten, aber, und die anderen nehmen mich aber als Beispiel für Fehlverhalten her. Das ist ja ganz interessant, dass wir gegenseitig uns gut fühlen, weil wir wechselseitig uns danken. Der verhält sich aber noch schlechter. Es ist ja witzigerweise auch bei Beziehungen so, hat man oft das Gefühl, dass wenn Beziehungen nicht gut funktionieren, wenn man früher, wo es noch erlaubt war, mit anderen, man sitzt dann am Tisch zusammen und redet über Beziehungen, dann findet man schnell eine Beziehung, bei denen am Ende noch schlechter. Ja, und dann denkt man sich, so schlecht. Also im Vergleich zu denen rennt es bei uns eh ganz gut.
Und wie lange glaubt ihr, dauert es, bis man wieder, ohne drüber nachzudenken, auf einer Gesellschaft, auf einer Party ist und einfach so mit jemandem schmust? Wie lange dauert es, bis das wieder geht? Ich weiß, bis unsere Scheidungen durch sind, aber das meine ich jetzt nicht. Wie lange dauert es, bis die Angst komplett weg ist und das schlechte Gewissen weg ist, wenn du aufwachst in der Früh und du denkst, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da waren?
Also ich sage euch, meiner Frau habe ich in der Hochzeitsnacht einen wahnsinnig romantischen Satz gesagt, nämlich, ich glaube, du bist meine letzte Schleimhaut.
Das hast du schon mal gesagt in einem Podcast, und wir haben ja damals schon gesagt, dass wir das sehr traurig finden.
Aber wisst ihr, dass das total aus völliger Überzeugung ist? Ich meine, schmusen... Nein,
ich rede ja nicht davon, dass wir es tun. Wir sind ja alle drei glücklich in Beziehungen, verheiratet, etc. Ich rede nicht von mir oder von dir oder von Klaus. Ich sage generell, schlechtes Gewissen, weil wir über das reden. Wann ist es vorbei? Wann ist es vorbei, dass ich sage...
Ich glaube, also wenn wir jetzt nochmal promiskuitive und massive Schleimhautkontakte vorne weglassen, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir uns mit anderen...
Wir müssen sie nicht nur vorne weg, wir müssen sie auch hinten weglassen.
Ja, zusammen, ja. Wo wir uns mit anderen zusammensetzen, wo wir uns mit anderen...
Schmusen.
Am gleichen Tisch sitzen und uns, ich möchte es ein bisschen romantischer lassen, und uns verlieben. Das geht, glaube ich...
Es ist wurscht.
Es geht auch, ich sag dir, es geht auch, schmusen geht auch mit Liebe, Nier. Auch ein schöner Titel übrigens.
Schmusen geht auch mit Liebe. Das ist mir zu ordinär.
Ich glaube aber viel spannender wird es halt, ich glaube, das wird relativ bald gehen, nur halt das Ritual voll wieder anders ausschauen. Früher hast du ihm eine Zigarette angeboten, bevor er den anschmust, und jetzt schiebst du einfach deinen grünen Pass, deinen Impfpass
rüber. Jetzt drehst du ihm einen Joint.
Oder haben Sie Feuer, sondern haben Sie einen grünen Pass?
Haben Sie einen grünen Pass? Und den zünde ich dann an.
Aber habt ihr das gehört, dass jetzt der gelbe Impfpass die Eintrittskarte werden soll?
Nein, das ist ein Irrtum. Die Leute müssen sich schon noch Eintrittskarten kaufen, zusätzlich zum
Impfpass. Ja, nur mit Impfpass. Die wollen bei uns ins Kabarett. Nur mit Impfpass.
Ich habe einen Impfpass.
Ich habe gar keine Karten mehr.
Was heißt Karten über einen Impfpass? Was wird Karten über einen Impfpass? Ich muss mich impfen lassen. Der Kurz hat gesagt, mit einem Impfpass komme ich rein. Meine Herren, 49 Minuten ungefähr.
Ja, dann beenden wir es. Mit was Tröstendem aus der Urologie? Hast du was
zu sagen? Als Trost eine urologische Frage.
Ich finde bei allen Büchern immer sehr, sehr spannend, wie beginnen sie und wie enden sie. Und ich habe in diesem Buch die letzten Worte, finde ich sehr, sehr schön.
Sag mal, wie heißt das Buch bitte? Weil Urologie.
Eichenauer, J. Sandmann, H. Van Herpe. Van Herpe finde ich übrigens schön für ein Urologiebuch.
Klinikleitfaden Urologie von einem gewissen Herrn Herpe.
Von Herrn Herpe, Van Herpe. Und die letzten Worte sind: Vorsicht, Leberschaden. Und ja, damit
ist ganz gut.
Beginnt der Index. Ich finde es einen sehr schönen Abschluss.
Ja. Wir verabschieden uns, meine Damen und Herren. Titel haben wir noch nicht. Was haben wir gesagt?
Durchschnitt. Durchschnitt.
Unsere Rettung, oder? Oder Schmusen geht auch mit Liebe.
Schmusen geht auch mit Liebe, ist was der polemischer. Und wir sind ja alte
Alles gut.
Für die Quote besser.
Also nehmen wir Schmusen geht auch mit Liebe.
Wir verabschieden uns, meine Damen und Herren. Das war der heutige Podcast Alles außer Corona. Die heutige Folge Schmusen geht auch mit Liebe. Es verabschieden sich Klaus Eckel.
Schönen guten Abend.
Omar Sarsam.
Schönen Nachmittag nach Wien.
Und Michael Niavarani. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Vormittag aus Dubai.